Also es war ein fremdes Land auch und dann auch einfach Freunde finden, ausgehen, auch Uni überhaupt, und wie man damit alles umgeht, was man lernt, was sind so Ängste, die man hatte auch. Ja, es war viel, aber gut, im guten Sinne. Also deswegen macht man ja auch ein Auslandssemester, um Sachen zu erfahren und nicht nur das Gute. Also es ist... Es soll schon ruhig alles dabei sein.
Willkommen zurück bei Studieren weltweit, der Podcast. Schön, dass ihr auch bei der zweiten Staffel dabei seid. Ich bin Lene und ich nehme euch zusammen mit meinen Gästinnen wieder mit ins Ausland. Ich spreche mit ehemaligen Auslandsstudierenden über ihre Erfahrungen. Was war schön? Was waren die Schwierigkeiten? In dieser Staffel fragen wir uns, studieren im Ausland immer alles so easy? Los geht's!
Achtung! In dieser Folge werden Themen behandelt, die möglicherweise emotional belastend sind. Schau für weitere Informationen in die Shownotes.
David, voll schön, dass du heute da bist vor Ort und dass du mit mir heute über das Thema, also es werden ganz viele verschiedene Themen sein, du warst super viel in allen möglichen Ländern, du warst schon in vielen Ländern.
Ich bin
schon
rumgekommen, ja.
Und genau, ich erkläre mal ganz kurz deinen Hintergrund. Du bist in Ungarn geboren und groß geworden und hast dort auch deinen Bachelor gemacht, angefangen und hast dann in deinem Bachelor ein Auslandsjahr in den Niederlanden gemacht, von 2019 bis 2020.
Ja.
Und dann bist du zurück nach Ungarn, hast dort den Bachelor beendet, bist dann nach Berlin gekommen, beziehungsweise Potsdam, und hast dort angefangen, deinen Master zu machen und hast innerhalb von diesem Studium nochmal ein Auslandssemester gemacht, und zwar in Georgien, in Tiflis, oder
genau.
Auch Tbilisi. Und zwar von September 2023 bis Februar 2024. So, genau. Und wir wollten heute ein bisschen die Schwierigkeiten, die Herausforderungen ansprechen, die Heartbreaks, die du so durchgemacht hast, vielleicht auch so ein bisschen in einer gewissen Weise ein paar politische Dinge, kulturelle Dinge, Kulturschock, Selbsterkennung und vieles mehr. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und genau, als du in Georgien angekommen bist, bist du erstmal nach Batumi gegangen.
Ja, das ist korrekt.
Und da hast du dir eine Dragshow angeguckt.
Ja.
Kannst du mir mal bitte erzählen, so was ist Batumi? Was ist das für eine Stadt?
Ja, also Batumi ist quasi die zweitgrößte Stadt in Georgien. Die liegt an der Schwarzmeerküste. Und es ist eine Stadt, die hat jetzt einen mega großen Aufschwung bekommen und ist so in den letzten 10, 15 Jahren richtig hochgekommen und wird viel investiert. Es gibt sehr viel Casinos und Nachtleben und so. Es ist auch eine ganz komische Stadt. Und ich empfehle es nicht unbedingt als erste Stadt in Georgien anzukommen und so. Aber ja, ich habe es gemacht. Und ich war auch noch alleine da. Also ich... habe da auch niemand gekannt und so. Und dann war ich so, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich zufälligerweise irgendwie mitbekommen, da ist eine Dragshow. Und Georgien hat eine wahnsinnig interessante und gute Drag-Scene. Aber die ist halt in Tbilisi oder in Tiflis und nicht irgendwie in Batumi. Weil Batumi ist auch eher ein bisschen konservativ und sehr russisch auch geprägt. Und ist halt ein anderes Publikum so in der Stadt. Und dann bin ich halt einfach auf diese Dragshow gegangen und es war richtig gut. Also es hätte auch hier in Berlin sein können, so in der Qualität her.
Ja.
War natürlich ein bisschen anders als hier, weil man hat ja auch einen richtigen Security-Check bekommen, dass man überhaupt so rein kann und man durfte auch nicht filmen. Und ja, ich war halt alleine, es war auch mega awkward, aber ich habe es gemacht und dann war ich auch richtig glücklich.
Cool,
war auf jeden Fall eine gute Erfahrung.
Ja, du hattest damals, also ich habe mir deinen Blog vorher angeschaut, auf Studieren weltweit, und da hattest du das betitelt als das Las Vegas, so ein bisschen.
Genau.
Genau, hätte ich nicht erwartet, sowas in Georgien zu finden.
Ja, Las Vegas ist auch, finde ich, ein bisschen übertrieben.
Okay.
Aber schon, also man muss sich das so vorstellen, das sind wirklich große so Glashäuser und wirklich viel. Also wie man so eine Casino-Stadt halt eben vorstellt. Ja, und du kommst auch an, zum Beispiel im Kutaisi am Flughafen, und sofort kriegst du irgendwie so auf so diesen Werbeplakaten irgendwie so Invest in Batumi. Oder auf Instagram habe ich dann diese Ads bekommen, so kauf eine Wohnung. Ich bin so, I'm not the target audience, babe, so sorry. Aber ja, es boomt richtig.
Ja.
Ja, aber ich habe auch gelernt, die Stadt ein bisschen besser zu lieben. Aber ich musste auf jeden Fall noch ein zweites Mal dahin.
Okay. Ja, ja, ich habe gesehen, du bist viel rumgekommen in Georgien. Du hattest geschrieben, Georgien ist ungefähr so groß wie Bayern. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Sieht auf der Karte irgendwie größer aus. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall hast du da einiges gesehen. Und hat es auch zur Ankunft in die Familienchatgruppe geschrieben, dass du angekommen bist. Und da hat deine Omi drauf geantwortet. Ich fand das so lustig, weil du das nämlich gepostet hast.
Ja.
Von wegen, ich habe für dich gebetet, pass auf dich auf. Ist Georgien nicht ein armes Land? Wieso haben sie so hoch gebaut? Fand ich sehr lustig, weil du anscheinend Fotos geschickt hast mit von den ganzen Hochhäusern. Ja, was sagst du zur Architektur von Georgien? Wie sieht es da so aus?
Also Batumi ist gar nicht repräsentativ für den Rest des Landes. Okay. Also so wirklich hohe Häuser wirst du irgendwo anders nicht sehen. Mhm. Also in Tiflis vielleicht so ein paar, aber Georgien ist da, also Batumi ist da so, boom. Und es ist auch nicht unbedingt sehr ästhetisch. Also ja, georgische Architektur, natürlich sind so Kirchen und alte Architektur sehr bekannt. Aber es gibt auch also einen richtigen so einen Tbilisi-Style von auch den Innenhöfen zum Beispiel und den Terrassen und generell, wie halt dann auch, das ist so ein Stil, der ist so überall auf dem Land irgendwie verbreitet, der ist auch richtig schön. Mhm. Und auch Altstadt von Tiflis ist halt ein Träumchen. Mhm. Es ist aber auch sehr auch natürlich sowjetisch geprägt und ich finde auch so überhaupt Städte, also so Ästhetik ist halt ein wahnsinnig interessantes Thema, auch wie so die Gesellschaft damit umgeht und welche Ästhetik ist dann das, was irgendwie positiv und welches, was negativ angenommen wird. Das ist ja immer so ein Mehrwert auch damit verbunden. Mhm. Und zum Beispiel ich mag eigentlich diese Blockhäuser.
Mhm.
Und in Ungarn habe ich auch nie in so Blockhäusern gelebt, musste erst nach Berlin ziehen und jetzt wohne ich im DDR-Prachtviertel, also ja, und davon gibt es natürlich auch viel.
Mhm.
Ja.
Sehr schön. Ja, du hast so schöne Bilder gepostet. Dankeschön. Das war so schön. Also du warst ja auch in Armenien. Da möchte ich später auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und einfach wunderschön, wie es da aussieht. Eigentlich dachte ich immer, ich wäre so der Typ für wärmere Regionen. Aber nachdem ich die Bilder gesehen habe, dachte ich so, nee, eigentlich zieht es mich auch nach Georgien und ähnliche.
Es kann aber auch sehr warm da sein.
Und du hast dort ja studiert. Wie war denn das Campusleben? Wie ist denn der Campus dort?
Also ich war an der TSU, das ist die Tbilisi State University, was so einer der größten Unis überhaupt in Tiflis ist oder in Georgien. Campusleben kann ich gar nicht so sehr beschreiben, weil ich glaube, ich war schon ein bisschen so in meiner Exchange-Bubble drin, was ja auch meistens der Fall ist. Mhm. Aber ich hatte auch wahnsinnig großes Glück mit den Leuten, die halt auch da waren, weil ich habe so wirklich so das Gefühl gehabt, so ich habe jetzt so meine Gang gefunden und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
Mhm.
Also es sind wirklich gute Freundschaften dann dadurch entstanden.
Mit der Exchange-Bubble möchtest du sagen, dass du eben nur mit Austauschstudierenden unterwegs warst? Oder was meinst du damit?
Ja, schon. Also man hat jetzt nicht wirklich viel Kontakt mit den georgischen Studis gehabt, weil die hätten auch theoretisch bei den Kursen teilnehmen können.
Mhm.
Also es war jetzt nicht so, dass wir jetzt komplett so da abgeschottet worden sind.
Mhm.
Aber so von den Kursen, so keine Ahnung, Introduction to the South Caucasus. Also wenn man in Georgien lebt, muss man keinen Introduction-Kurs nehmen.
Mhm.
So ist das irgendwie nicht so zustande gekommen.
Mhm.
Aber ich habe dann auch viele aus Georgien kennengelernt.
Mhm.
Aber halt nicht weniger über die Uni und von halt anderen Wegen.
Mhm.
Ja.
Da möchte ich auch auf jeden Fall so viele Themen, über die wir heute reden können. Erstmal nochmal die Frage, hast du Georgisch vorher gelernt oder hast du da einen Sprachkurs gemacht?
Ich habe einen Sprachkurs gemacht. Ganz liebe Grüße gehen an Miss Ketevan, beste Lehrerin ever. Der Kurs war richtig gut und ich habe auch dann die Freunde durch diesen Kurs auch wirklich kennengelernt, weil der hat 2 Wochen vor Semesterbeginn oder Kursbeginn ist der Sprachkurs schon gestartet. Und Ja, ich meine, Georgisch ist auch eine Sprache, die ist mit keiner anderen Sprache verwandt. Mhm. Hat auch nichts mit dem Russischen zu tun, was auch viele auch so annehmen, weil...
Der Klang ähnlich ist?
Gar nicht. Auch also nicht. Nur irgendwie sowjetische Geschichte und...
Gerade kurz gegen Mikro gekommen. Ja.
Sowjetische Geschichte und halt einfach die Nähe zu Russland. Und davon haben viele Leute einfach, einfach die Vorstellung, dass es eine slawische Sprache ist, was nicht stimmt. Und ja, also Georgisch und Armenisch zum Beispiel auch, das, die haben beide ein eigenes Alphabet, ganz eigene Sprachfamilie, also Familie ist halt nur eine Sprache. Ja, aber ich wollte das unbedingt machen, weil zum Beispiel in den Niederlanden musste ich nicht unbedingt Niederländisch lernen, weil Englisch ist halt vollgängig und mit Deutsch versteht man sehr viel. Mhm. Aber in Georgien ist das, also ich habe das irgendwie so auch als Zeichen von Respekt so empfunden. Und die Leute waren immer sehr, sehr beeindruckt, wenn du halt als Deutscher zum Beispiel was auf Georgisch irgendwie stellst oder so und das Smalltalk machen kannst. Ja. So richtig gut.
Das ist super. Wie viel hast du denn mitgenommen? Kannst du noch?
Ja.
Wie gut kannst du reden? Oh, wollen wir kurz mal auf Georgisch switchen?
Ara ist nein.
Okay. Ich dachte, das wäre ja. No.
Also ich würde schon eine stolze A1, habe ich schon geschafft.
Okay, gut.
Also so basic conversation. Mhm. Also ich könnte irgendwie auf den Markt irgendwie gehen und fragen, so was kostet. Mhm. Und wenn ich Glück hatte, haben die dann auch eine Zahl gesagt, die ich auch verstanden habe. Das war natürlich nice. Aber doch so eigentlich, so die Basics. Mhm. Und meistens reicht das auch.
Da hast du recht. Ich finde auch, das ist super gut, wenn man in einem anderen Land ist und bereits einige Wörter zumindest kennt. Die Leute sind so viel offener und verständnisvoller und haben so das Gefühl, ach, die Person möchte sich wirklich mit uns, unserem Land auseinandersetzen.
Ja.
Du hast eben den Markt erwähnt und ich hatte gesehen, du hast irgendwie einen Kurs belegt, bei dem du auf den Markt gehen solltest und dir dann dort die Geschichte anhören und anschauen solltest. Kannst du das nochmal genauer erzählen?
Ja, klar. Das war auch mein Lieblingskurs von den Kursen, die ich an der Uni hatte. Das war Anthropology of Post-Socialist Societies. Es war eigentlich ein Anthropologie-Kurs, also nicht Soziologie, was ich jetzt studiere. Aber es ist natürlich ähnlich in vieler Hinsicht. Und da hatten wir die Aufgabe, es gibt einen Markt, einen Bazar. Deserter Bazar heißt der. Das ist der größte Markt in Tbilisi und es ist halt mega chaotisch, aber es ist nicht so für Touristen, ist nicht gentrifiziert, es ist halt so wirklich Alltagsleute benutzen den immer noch, also richtig authentisch. Und auf dem Markt sind wir auch eigentlich durch diesen Kurs am Anfang auch gekommen, weil die Aufgabe war, also wir mussten da hingehen, dann gab es so ein Audio-Tour oder so eine Guided-Tour, die hat uns dann durch den Markt geführt und dann quasi so Lebensgeschichten von den Verkäufern und Verkäuferinnen so erzählt oder so, was sie machen, woher sie kommen, wieso sind sie da. Und man hatte dann auch irgendwie so ein paar Aufgaben. Also es war irgendwie manchmal ein bisschen praktisch, aber manchmal auch so ein bisschen abstrakt. Also irgendwie bleib am Punkt X stehen, guck dich um, siehst du die Farbe Rot, was ist das? Und dann konntest du dann einen Moment stehen bleiben und einfach so wirklich so dieser Observing-Modus einschalten. Oder wie zum Beispiel auch so Essen und Identität. So, was verbindest du zum Beispiel mit dem, also hast du überhaupt einen Bezug zum Markt an deinem Heimatort? So, oder was bedeutet zum Beispiel so für eine Community so einen Markt zu haben? Geht es wirklich nur darum, ich gehe da hin und kaufe mir was zu essen? Oder so, was sind da für Facetten und Lebensgeschichten auch dahinter?
Das klingt halt super.
Richtig interessant.
Ja, das ist echt eine super coole Idee, um Leuten was beizubringen und also ein bisschen die Augen zu öffnen. Ja. Richtig, richtig cool. Muss ich auch machen. Also nice, sollte ich den nächsten Austausch auch in Georgien machen.
Auf jeden Fall.
Du schreibst immer wieder vom Bastiani, beziehungsweise hast ein Paper/Beitrag dazu geschrieben.
Ja.
Du hast echt so recherchiert ohne Ende. Was ist das Bastiani?
Also ein Bastiani ist ein, also ganz einfach gesagt, ist ein Techno-Club in Georgien. Aber es soll auch Er wird oft als der beste oder einer der besten Techno-Clubs auf der Welt bezeichnet. Mhm. Also hat schon sehr, sehr hohes Standing, also ähnlich wie Berghain. Mhm. Und ich darf da jetzt nicht zu viel rausholen, aber Techno in Georgien überhaupt ist halt ein mega interessantes Thema, weil es ist schon so ein bisschen random, so wieso ist jetzt Tbilisi die Techno-Hauptstadt und so kommt das überhaupt dahin. Aber es ist tatsächlich sehr viel Queer-Kultur und überhaupt, also die ganze Gesellschaft ist schon sehr traditionell geprägt und auch von der Kirche und so weiter. Aber man hat halt diese kleine Parallelwelt dazu, die natürlich auch irgendwo noch so underground ist, aber gar nicht so underground, wie man das denken würde. Mhm. Und Bastiani ist halt einer der leitenden Clubs in der ganzen Szene. Und die haben auch also weit über den Club hinweg auch vieles gemacht und auch vieles, auch ja, viel Soziales und engagiert für die ganze für die Stadt und Communities und das ist halt wirklich so ein Safe Space auch für queer Leute oder überhaupt. Mhm. Und ja, Bastiani war dann oft Teil meines Wochenenden.
Mhm. Ja, du hattest nämlich auch gesprochen von einem Space of Urgency, also Räume der Dringlichkeit. Was genau ist das?
Ja, das ist ein bisschen auch so ein abstraktes Konzept, weil das ist eigentlich so eine Kooperation mhm. von verschiedenen Spaces, müssen nicht unbedingt Clubs sein, die in irgendwelchen verschiedenen sozialen Settings sich für irgendeinen Grund oder irgendein Ziel sich einsetzen. Mhm. Und dazu kann ich jetzt nur ein Beispiel zum Beispiel sagen. Es gibt auch einen in Budapest Aurora heißt das. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so eine Community Space, wo halt sehr viele Workshops auch gemacht werden und Events. Und es ist eigentlich eher so mehr so eine Barkneipe, also jetzt kein Club. Aber die bieten halt eben diesen Space, wo dann verschiedene Events, die normalerweise woanders nicht stattfinden können, dann halt da organisiert werden.
Schön.
Ja, und dafür steht ja Bastiani auch. Es ist ja nicht nur zum Feiern und Techno, sondern halt eben dieses soziale Engagement dahinter. Ja.
Sehr schön. bei deinem Beitrag zum Thema Armenien hattest du geschrieben, dass es mehr Schwierigkeiten gab, queer in Armenien zu sein. Wie ist dir das aufgefallen, auch im Vergleich zu Georgien oder im Vergleich zu Ungarn, Berlin? Mhm. So?
Also bei Armenien, also man kann nicht wirklich von so einer großen Szene reden wie in Tiflis. Mhm. Also Tiflis hat ja nicht nur Bastiani, sondern es gibt auch andere Clubs und zum Beispiel auch Pride-Events, die jetzt auch nicht so sind, wie jetzt man die in Westeuropa vorstellt, aber es gibt zumindest auch einen zivilen Sektor, der sich dafür einsetzt und sich auch mobilisiert. Und Armenien ist da einfach noch nicht angekommen. Mhm. Und viele meinten dann auch, ja, das Jerewan ist so die nächste Stadt, die quasi so das Modell von Tiflis übernehmen könnte. Und wir waren auch feiern da in einem Club. Aber der hat 2 Wochen danach zugemacht, weil die Regierung den quasi so eine Lizenz abgenommen hat. Ja. Also jetzt indirekt, das ist ja vereinfacht gesagt. Mhm. Aber das waren dann zum Beispiel auch so Sachen, wo man merkt, wie fragil dieses ganze System halt ist. Und dass man jetzt, für uns ist es vielleicht in Berlin nur ein Club, aber für die Leute war das zum Beispiel die einzige Möglichkeit, überhaupt in Armenien mal feiern zu gehen. In dem Sinne. Und ist halt schon ja anders.
Ich finde es sehr schön. Du hast nämlich auch geschrieben, dass Tanzen politisch ist.
Ja.
Genau. Und jetzt, wie du das erklärst, eben diese ganze Techno-Szene. Also ich muss sagen, ich komme nicht aus der Szene, ich bin nicht so unbedingt die Techno-Maus. Von daher habe ich da nicht so die Kontaktpunkte. Aber ich finde es super schön, was das so für eine Energie mit sich bringt. Du beschreibst deine Auslandszeit, dein Auslandsaufenthalt in einem Wort als Selbstfindung.
Oh ja.
Warum?
Weil ich habe selbst sehr viel über mich selbst rausgefunden und gefunden. Also es war auf jeden Fall a learning experience in jedem Sinne, also wie akademisch, wie auch persönlich. Und Boah, also ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwie eine Erwartung gehabt habe, dass das so kommt. Also natürlich habe ich schon gedacht, aber es war jetzt nicht irgendwie, es hat auf jeden Fall meine Erwartungen in dem Sinne absolut übertroffen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht.
Kurzer Zwischenstopp für die Werbung.
Hast du schon Pläne für dein Auslandssemester? Wir hätten da noch eine Idee. Werde DAAD-Correspondent und berichte auf Social Media von deiner Auslandserfahrung. Bewerben können sich alle Studierenden. Bewerbungsschluss ist jedes Jahr zum 1. Mai für das Wintersemester und 1. November für das Sommersemester. Also auf ins Ausland und raus mit den Stories. Studieren weltweit. Erlebe es. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes.
Ja, vielleicht sollte ich diese Frage nochmal neu formulieren. Selbstfindung. Ja, also... Also wie gesagt,
ist auch schwierig, ne?
Ja, es ist schwierig, Man muss also wirklich so unter Selbstfindung, ich könnte so viele Aspekte jetzt da reinholen. Mhm. Also wie gesagt, vom Akademischen bis zum Persönlichen. Mhm. Aber ich wurde auf jeden Fall mir von meinen Zielen auch klar. Und ja, irgendwie, ich habe auch so ein kleines Stockholm-Syndrom mit Osteuropa zum Beispiel. Mhm. So, ich bin aus Ungarn gegangen und ich dachte so, okay, ich gehe dann nicht mehr zurück und ich will jetzt auch Georgien nicht mit Ungarn so vergleichen, aber es war halt doch halt dieser osteuropäischer Kontext und das Land war auch so inspirierend und so in vieler Weise irgendwie habe ich dann einfach so gesehen, okay, zum Beispiel im Studium, die Sachen, die ich auch lerne oder ich bin sehr interessiert, wie zum Beispiel NGOs im Zivilsektor arbeiten. Mhm. Und dann in Georgien das auch zu sehen, so okay, es gibt wirklich, also es gibt große Probleme und großen Widerstand. Und es gibt aber trotzdem so eine Art und Weise, wie sie sich wirklich durchsetzen können. Mhm. Und das war so inspirierend auch zum Beispiel. Mhm. Und auch so die ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich hatte. Mhm. Von den Freunden, also wie gesagt, von dieser Erasmus-Bubble. Mhm. Die meisten von uns waren ein paar Journalisten dabei oder International Relations Students oder Politik halt oder Geschichte. Und das alles kam so in so eine Masse so zusammen und war natürlich immer so ein bisschen nerdy, aber irgendwie so, es waren richtig coole Leute. Mhm. Und da habe ich auch irgendwie so gemerkt, so okay, ich kann auch mit meinen nerdy Sachen gut bei Leuten ankommen, die das halt auch appreciaten können. Mhm. Und ja, es war halt einfach so wirklich so ein bisschen so, als ob ich zu meinen Roots zurückgekommen wäre, in vieler Hinsicht. Mhm. Und ja, und keine Ahnung, da auch so in diesen ganz fremden, also es war ja ein fremdes Land auch und dann auch einfach Freunde finden, ausgehen, auch Uni überhaupt und wie man damit alles umgeht, was man lernt, was sind so Ängste, die man hatte auch. Mhm. Ja, es war viel, aber gut, im guten Sinne. Mhm. Also deswegen macht man ja auch ein Auslandssemester, um Sachen zu erfahren und nicht nur das Gute. Also es ist... es soll schon ruhig alles dabei sein.
Na, das finde ich sehr schön ausgedrückt von dir. Ich habe auch das Gefühl, irgendwo, also ich meine, klar, in den schweren Zeiten ist es schwierig, irgendwie sich dran festzuhalten und zu sagen, irgendwas nehme ich daraus mit. Aber gerade wenn man danach nochmal drüber schaut, denkt man sich so, ja, das habe ich eigentlich gebraucht vielleicht sogar. Irgendwo musste ich da vielleicht durch, um irgendwas anderes erkennen zu können oder halt ja besser zu verstehen, was habe ich eigentlich, womit kann ich alles arbeiten, um dann das zu überstehen.
Ja, dieses ich brauche es, das war ein gutes Wort, weil so habe ich das auch wirklich empfunden. Ich war so, ja, ich habe das wirklich gebraucht. Mhm. Also es ist mir wirklich so viele Sachen klar geworden, die ich davor einfach, also ohne Georgien gar nicht irgendwie begreifen hätte können. Ja.
Gehabt haben hätte.
Ja.
Nee, sorry. So.
Das was ist Deutsch?
Du, zum Thema Selbstfindung noch mal ganz kurz. Wenn wir Georgien anschauen, dann haben wir dort zum einen die Geburtsstadt von Stalin und wir haben da auch Reti, auf Deutsch Elisabethtal. Und auf beides möchte ich noch mal eingehen. Aber vorher, es ist erstmal wichtig zu wissen, du bist Donauschwab, beziehungsweise deine Familie ist Donauschwäbisch.
Ja.
Genau. Was bedeutet das?
Also meine Mama kommt ja aus Ungarn und ihre Familie, also beide meine Großeltern, sind Donauschwaben. Mhm. Also ich bin das eigentlich auch in dem Sinne. Das bedeutet, es gab ja, also in vielen Stellen in Osteuropa gab es deutsche Kolonien, also in dem, also sie hießen Kolonien. Es wurden von den jeweiligen Ländern also nicht Gastarbeiter, Arbeiter für längere Zeit eingeladen, die sich dann auch da
niedergelassen
haben, genau, und halt auch geblieben sind. Und in Ungarn ist das dann so ab dem 17., 18. Jahrhundert und bis heute zählen da 250.000 Leute, sagen immer noch so, wir gehören noch dieser Minderheit dazu. Mhm. Und aus dem kleinen Dorf, das ist ein Vorort vor Budapest, wo meine Großeltern herkommen, das ist so ein traditionelles Dorf von Donauschwaben. Mhm. Liegt auch an der Donau. Mhm. Wow, Schaufling. Und
deswegen.
Ja, ich bin da auch auf eine deutsche Nationalitätenschule gegangen.
Mhm. Okay.
Die Community-Fragen, bitte.
Wollte ich ganz kurz mal fragen, und zwar die Community hat auch eine Frage an dich.
Wow.
Die Community möchte wissen, was hat dich im Auslandssemester besonders überrascht?
Oh, das ist eine gute Frage. Überrascht? Ich glaube, das war tatsächlich diese Nightlife in Tiflis.
Mhm.
Weil ich wusste schon, aber ich war jetzt mir nicht wirklich der Dimension klar. Mhm. Und es ist einfach so wirklich interessant, dass halt so, und Tiflis selbst einfach so viele verschiedene Facetten irgendwie zusammenkommen und koexistieren. Ich glaube, das war halt einfach so wow. Ja.
Sehr schöne Antwort. Du hast dich dafür entschieden, ohne eine Wohnung ins Ausland zu gehen.
Ja.
Ja, wenn du magst, kannst du gerne auch die Geschichte aus den Niederlanden erzählen.
Okay.
Ja, habe ich im Vorgespräch nämlich schon einen Sneak Peek gehört.
Ja, also Niederlande war halt, ach, da ist halt extreme Wohnnot. Also da ist halt einfach gar kein Wohnraum für Studis. Aber die nehmen halt, also jetzt ist, glaube ich, ein Kurswechsel schon. Oh, ja, ja. Also in den Niederlande gibt es halt eine extreme Wohnnot. Mhm. Und die nehmen halt auch voll viele Studis an, ohne dass da irgendwie jetzt eine Unterkunft geleistet wird. Und da musste ich dann halt einen Monat in einem Student Camp im Zelt wohnen.
Student Camp.
International Student Camp Tilburg.
Lol. Dass es dafür auch noch einen Begriff gibt. Okay, ja.
Also die haben das dann selbst organisiert, weil die einfach gemerkt haben, wow, hier kommen voll viele Internationals an.
Mhm.
Und die haben einfach keinen Platz. Also nirgendwo.
Und das war dann richtig so ein Zelt.
Ja,
mhm.
Wurde dann auch gesponsert sozusagen. Wir durften dann die Zelte alle behalten und
ach,
so.
Cool.
Das war nice.
Mhm.
Benutze ich immer noch. ja, aber es war auch eine sehr bonding Experience, weil da habe ich dann auch meine späteren Leute dann auch kennengelernt.
Mhm.
Und unter anderem sind wir dann auch so zur nächsten Housing Situation gekommen, was dann quasi, das war illegal, das war so ein Bürogebäude, wo wir drin gewohnt haben, aber wir wussten das irgendwie so alles nicht, also wir wurden da so komplett über den Tisch gezogen und ach, ja, dann war unser Vermieter auch irgendwie kriminell, die Polizei war da und wurde alles geräumt, wir mussten raus und dann durften wir noch irgendwie 2 Monate da bleiben. Dann fing Covid an. Und dann bin ich auch da geblieben. Dann hatte ich erstmal eine Wohnung, weil halt alle irgendwie nach Hause gegangen sind.
Ah.
Ich war so, ich bleib hier. Ja, und ja, auch als ich nach Berlin gekommen bin ich auch halt ohne Wohnung hier gelandet.
Und das ist keine gute Idee.
Ich habe 14 Monate gesucht.
Ui,
ja.
Wo bist du denn untergekommen?
Zwischenmieten.
Ach, krass.
Aber
so.
Ich hatte auch immer Glück im Unglück. Ich glaube, das ist so meine Persönlichkeit, so in einem Satz.
Glück
so,
im Unglück. Okay.
The most cracked situations und ich hole mich da irgendwie so immer raus. Also ich habe da auch sehr viel Hilfe bekommen.
Mhm.
Aber ich habe es geschafft.
Mhm.
Und als ich dann die Wohnung hatte, war ich so, Georgien.
Jetzt habe ich ja eine Wohnung, jetzt brauche ich eine neue Wohnung.
Ja. Und bei Georgien, da kann ich das mir auch gar nicht schönreden. Ich war einfach faul. Ich habe nicht angefangen, rechtzeitig Wohnung zu suchen. Empfehle ich jetzt auch niemanden. Aber nach all diesen Erfahrungen würde man ja denken, dass ich denke so, okay, ich muss mich darum kümmern, aber eigentlich hat es mir nur beigebracht, so, ich schaff's sowieso.
Okay.
Ja, also es ist so eine ganz andere Angehensweise.
Ja.
Und dann habe ich dann auch zwei Airbnbs gewohnt in Tiflis. Und dann auch meinen späteren Mitbewohner, den tollen Christian, kennengelernt, der auch von der Uni Potsdam ist. Mhm. Aber wir haben uns vorher nicht gekannt. Okay. Und ich wollte auch erstmal nicht so eine deutsche WG. Dieser Erasmus-Bubble.
Ich habe immer das Gefühl, dass die Deutschen im Ausland nicht auf Deutsche treffen wollen.
Das würde ich gar nicht so sagen.
Okay.
Das würde ich wirklich nicht so sagen. Aber ja, also am Ende, wir wollten das irgendwie so gar nicht. Und wir waren auch eine sehr gemischte Truppe. Mhm. Aber es war dann auch so eine Berlin-Potsdam-Gang dabei von 4-5 Leuten. Mhm. Und wir haben uns wirklich alle nicht vorher gekannt. Mhm. Und dann doch sehr, sehr close geworden. Das war richtig schön.
Wie sich so Freundschaften entwickeln im Ausland sehr, ne?
Ja.
Du bist jetzt schon wieder zurück in der Heimat. Eine Heimat, Entschuldigung. Du bist zurück im Berlin.
Ja, also, schon eine Heimat, okay, würde ich schon sagen. Ja.
Weil du, ja gut. Und wie sieht es da aus mit dem Kulturschock? Hattest du einen Kulturschock in den Niederlanden, in Georgien? Hast du jetzt wieder einen Reverse-Kulturschock? Oder ja, wie sieht es da
so
aus?
Also Niederlanden nicht so sehr, das war jetzt nicht so prägend. In Georgien hatte ich vielleicht auch, also am Anfang hatte ich einen Kulturschock, als ich dann in Batumi ankam, musste auch sofort am ersten Tag Hotel wechseln und so alles. Okay. Es war alles nicht gut. Und sowas, ja, irgendwie musste ich dann so doch einstellen, so okay, jetzt lass mal bitte deine Expectations so ein bisschen, leg mal das an die Seite und lass dich überhaupt auf dieses Land ein. Ist ja auch ganz anders strukturiert, was ich vorher gekannt habe. Also es ist jetzt nicht so wirklich alles so reguliert, wie wir das wirklich so in Europa kennen. Mhm. Und das war für mich so die erste Erfahrung in dem Sinne. Und ja, man muss sich halt auf sehr viel Spontanität einlassen. Mhm. Also es ging schnell. Auf solche Sachen reagiere ich auch immer ganz gut. Also ich passe mich da auch super easy an. Was mir tatsächlich viel schwieriger fällt, ist halt dieser Reverse Culture Shock, nach Deutschland zurückzukommen. Und ja, einfach so mit der jetzigen Lebensrealität von mir sich so auseinandersetzen. Und ich mache das nicht zum ersten Mal. Aber ich glaube, ganz Georgien war einfach so intensiv vom Guten, vom Schlechten. Also so wirklich, aber und ja, und jetzt bin ich hier. Und es ist vorbei. Und sad.
Jetzt ist man wieder angekommen. Hast du da irgendwie schon einen Weg gefunden, wie du wieder ankommst? Oder dich so ein bisschen, ja, wieder da bist und so ein bisschen die Realität auch annehmen kannst?
Also ich glaube, die besten Tipps werde ich jetzt nicht haben. Aber was ich auf jeden Fall bei mir gemerkt habe, dass ich einfach auch krass ungeduldig mit mir selbst war. Mhm. Und ich denke, also ich zumindest habe jetzt ein paar Wochen gebraucht, bis überhaupt ich so Tritt gefasst habe. Und jetzt ist es leichter. Ja, aber es braucht Zeit. Und ich glaube, ich bin immer noch in der Phase, so das noch alles aufzuarbeiten. Mhm. Also es ist absolut kein abgeschlossener Prozess, sondern ich bin da noch wirklich mittendrin. Aber ich denke, das Schlimmste, was man machen kann, ist diese delusional Gefühle unterdrücken oder irgendwie sich einfach nicht mit Sachen beschäftigen oder immer so einfach in der Vergangenheit so präsent sein, also so im Kopf. Weil, ja, natürlich war da, für mich war das wirklich, ich würde sogar sagen, die schönste Zeit meines Lebens. Also so wirklich so, das sind große Worte, aber ich meine es wirklich. Und ich wusste natürlich, dass es zu Ende geht. Mhm. Und es ist ja zu Ende. Und als ich dann auch gegangen bin, ich habe sehr viele Sachen gemacht. Ich bin ständig gereist, ich war unterwegs und alles. Und ich denke, ich habe wirklich das meiste, was mir zur Verfügung stand, habe ich wirklich also rausgeholt aus dieser ganzen Erlebnis. Aber meine Bucketlist ist immer noch so long. Und als ich dann gegangen bin, da war ich aber trotzdem an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich habe es gemacht und ich freue mich wiederzukommen, weil es 1000 Gründe gibt, nochmal wiederzukommen. Das plane ich auch.
Wie war die Vorbereitung für dich, wenn du von der Bürokratie immer so ein bisschen einen Downer bekommst?
Ja, ich und deutsche Bürokratie, also das ist kein Match, auf keinen Fall. Aber ich muss sagen, wir hatten eine richtig gute Betreuung von der Uni Potsdam. Also ich hatte immer auch das Gefühl, dass ich, wenn ich Fragen habe oder hätte, ich kann mich jederzeit melden. Und so wurde mir vieles in die Wege geleitet. Mhm. Das muss ich schon sagen, das war eine große Hilfe, weil es ist ja meistens, man muss ja immer, also Bürokratie gehört dazu, das Fakt. Und man muss sich einfach hinsetzen und das machen. Mhm. Aber es ist ja genau dieses Hinsetzen und Machen, was halt schwierig ist oft. Mhm. Das braucht ein bisschen Überwindung. Aber es lohnt sich dann natürlich am Ende. Mhm. Aber ja, manchmal würde ich mir schon wünschen, dass bestimmte Sachen vielleicht einfacher ablaufen. Mhm. Aber ich hatte mehr Probleme, zum Beispiel meinen Master in Deutschland anzufangen, mhm, oder mir zum Beispiel Sachen anrechnen zu lassen, mhm, als jetzt irgendwie ins Auslandssemester zu gehen.
Wie hast du dich denn da finanziert vor Ort? Hattest du eine Förderung? Wie hast du es gemacht?
Ja, das war eine Hochschulpartnerschaft zwischen der Uni Potsdam und der Uni in Tiflis. Mhm. Das war über DAD Go East. Mhm. Aber das ist jetzt auch eine Summe, die ist natürlich sehr hilfreich, aber deckt die ganzen Kosten nicht. Also ich musste schon da irgendwie auch ein bisschen privat mit einstecken, mhm, und auch Gespartes und natürlich die Wohnung untermietet in Berlin. Also ich musste mir da schon ein bisschen clever zusammenbasteln. Aber Lebensunterhaltungskosten sind in Georgien auch nicht so unheimlich teuer. Mhm. Also es ist schon deutlich günstiger als Deutschland. Mhm. Obwohl.
Moment.
Ja, also Miete war schon ein bisschen teuer. Also bei uns waren das so um die 400 Euro, mhm, aber zur Relation zu Georgien ist das halt schon ein Sümmchen. Mhm. Und auch Supermärkte sind erstaunlich teuer, weil vieles, mhm, wird importiert. Mhm. Und dazu kann ich mich immer noch aufregen, weil ich kann es mir leisten als, mhm, Studi, der dahin geht. Aber ich denke mir mal an die Leute, die halt vor Ort leben. Mhm. Und das finde ich gar nicht gut. Aber gut, so ist es halt.
Genau, sowas nimmt man dann auch mit und sieht sowas.
Ja.
Ich hatte ganz am Anfang zum Intro angemerkt, dass wir auch noch über Breakups reden werden.
Lieblingsthema.
Jetzt müssen wir den Kuchen, ja, natürlich auch anschneiden an der Stelle. Genau, du hast vor Ort in Georgien jemanden kennengelernt. Mhm. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie war das so?
Und darf man Online-Dating-Plattform ganz neutral sagen. Ja, auf jeden Fall. Finde ich übrigens Dating-Plattforms richtig gut, mhm, also auch im Auslandssemester, mhm, muss ich nur mal irgendwie sagen, weil das ist auch zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man auch local Leute, mhm, kennenlernen kann. Also natürlich ist deine Sache, wie du die nutzt, aber ich habe damit immer positive Erfahrungen gemacht. Und ich habe dann auch einen Typen kennengelernt, mhm, und ja, das ging eigentlich sehr schnell am Anfang und in meinen Augen war das Match made in heaven, mhm, und mir war gar nicht irgendwie so bewusst, wie so ich in diesem pinken Nebel herumlaufe, aber es war schon so eigentlich so Bilderbuch, so oh mein Gott, I'm in love. Und er ist voll okay, er hat auch irgendwie nichts falsch gemacht. Ich glaube, ich habe da auch viele Erwartungen auf ihn ein bisschen projiziert. Das, mhm, weiß ich jetzt schon nach ein paar Monaten rückblickend. Mhm. Und was passiert ist, ist halt, wir haben uns einen Monat eigentlich gedatet, sehr viel Zeit miteinander verbracht und auch richtig close geworden. Aber er hatte einfach nicht dieselben Gefühle für mich. Mhm. Sehr humbling. Mhm. Aber passiert, mhm, natürlich auch. Und es war jetzt nicht ein klassisches Breakup, aber es war halt wow, weil ich dann auch, mhm, sehr viel über diese Person, der halt Georgier war, auch mit dem Land verbunden, mhm, habe. Und dann irgendwie, ach, das ist so klischeehaft, aber dann bin ich irgendwie so mal hergelaufen und auf ein Gebäude geguckt und dann war ich so, oh mein Gott, hier waren wir. Mhm. Und das waren so von
ich
den kleinen Sachen.
Kuss, ich will erst mal Händchen halten.
Ja.
Entschuldigung.
Na, alles gut, aber ja, das war halt einfach schwierig. Und, mhm, ich hatte sowas noch nie, also so im Auslandssemester überhaupt. Mhm. Und der ist halt dann auch weggezogen, also so, wir hatten dann irgendwie auch, also konnten auch irgendwie nicht wirklich Kontakt haben. Und ja, und dann habe ich mich sogar zum zweiten Mal nochmal verliebt. Ja, also ich will jetzt hier irgendwie gar nicht das Bild von mir irgendwie erwecken, dass ich mich so easy verliebe, weil das passiert wirklich nicht. Also ich bin so, nothing happens most of the time.
Aber selbst wenn es rauschelt.
Ja, ist ja auch okay. Aber das so, für mich war das so alles so neu. Mhm. Und ich war dann plötzlich in Georgien. Und ich, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Also wäre jetzt auch eine Überraschung. Mhm. Und die zweite war dann aber deutlich anders. Da waren, das war im Freundeskreis und wir waren zuerst befreundet und dann wurde es ganz, ganz langsam mehr. Mhm. Aber es war sehr schön. Mhm. Aber am Ende, also ich finde, das Wort Scheitern ist auch nicht richtig angebracht, weil ich nehme es nicht an irgendwie, dass wir da irgendwas falsch gemacht hätten oder dass da irgendwie was falsch gelaufen ist, sondern einfach, er ist zurück in sein Heimatland nach seinem Erasmus und ich bin hier und wir sind aber immer noch in Kontakt und ich glaube, die Freundschaft wird auch bleiben. Mhm. Und das sind wieder so menschliche Beziehungen. Mhm. Ich schätze das so sehr. Und beide waren neu für mich. Mhm. Und ich habe auch selbst von mir so viel gelernt, so wirklich so Ängste oder Muster überhaupt, die mir gar nicht irgendwie bewusst waren. Und ich glaube, dazu habe ich auch wirklich so ein Setup gebraucht. Mhm.
Schön. Mhm. Sehr schön, wie du das gesagt hast.
Ja, ich finde es auch eigentlich, also rückblickend, ich würde es auch nicht anders machen.
Nächster Halt, Fragenhagel.
Ich habe hier noch einen schicken Fragenhagel für dich.
Ja.
Das sind 4 schnelle Fragen mit 4 schnellen Antworten.
Gut.
So, erste Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, für einen Monat in einem Land deiner Wahl zu leben, welches wäre es?
Oh, schnelle Frage, oder? ich würde sagen Armenien oder irgendwo in Zentralasien, eines der Länder. Mhm. Ja.
Dann, gut, das könnte ich schon fast für dich beantworten. Hast du eine Fähigkeit auf deiner Reisen entwickelt, um mit neuen Menschen zu connecten?
Ja, Online-Dating. Ja.
Mit einer Zeitmaschine, an welchen Ort würdest du wann reisen?
Oh.
Ja, das ist schwierig, ne?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall in die Vergangenheit reisen. Mhm. Ich bin, glaube ich, da eher so angelegt. Ich würde sagen 60er Jahre Iran.
Ui, das ist sehr spezifisch.
Bisschen random.
Aber es ist ja kurz und schnell, deswegen kann ich jetzt nicht weiter nachfragen. Welches war der außergewöhnlichste Transportweg, um an einen Reiseort zu gelangen?
Außergewöhnlichste Transportweg?
You tell me.
Also ich finde, alle Transportwege sind ziemlich außergewöhnlich in Georgien. Mhm. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich die Fahrt am Silvestertag oben auf zur Gergeti Church bei Kazbeki. Kazbeki ist der größte Berg in Georgien. Mhm. Und da haben wir eine Taxifahrt genommen im Tiefschnee.
Oh, wow.
Ja, und das war dann auch so ein Minivan, so ein Allradantrieb. Krass. Und Schnee war einfach so 2 Meter hoch. Krass. Und Straße war geräumt.
Die Klammern hat man hier nicht gesehen.
Ja, aber die Klammern sind definitiv da.
Keine Klammern, sondern Hasenfüße hier.
Ja, da hatte ich ein bisschen Todesangst. Da war ich so, was mache ich hier? Aber hat sich dann auch gelohnt. Mhm. Ja.
Danke dafür. Ich glaube, noch eine diepe Frage.
Oh.
Und dann nähern wir uns dem Ende.
Okay.
So, du hast auf deinem Blog geschrieben, du hast über Post-Erasmus-Depression geschrieben.
Mhm.
Das ist ein ganz schön starkes Wort. Und jetzt wollte ich gerne wissen, was bedeutet das für dich?
Ich denke, das ist einfach ein Begriff, also ob das jetzt tatsächlich Depression, da kann man sich natürlich differenzieren, aber meistens sind ja Auslandsaufenthalte, wenn man das Glück hat, wie ich das bei meinem 2 hatte, sehr prägende und sehr erlebnisreiche Erfahrungen, die man macht. Aber es ist eine Bubble. Du bist halt da, du hast nicht die Sorgen von zu Hause, du bist nicht den Problemen ausgesetzt, die du halt aus deinem Alltag kennst, sondern es ist halt so, ich bin jetzt im Ausland und ich habe die Zeit meines Lebens. Mhm. Und einfach, ja, dann gehen alle nach Hause. Du gehst auch nach Hause und du musst diese ganzen Goodbyes sagen, die Verabschiedung, und du bist halt zu Hause und das Leben sollte weitergehen. Und plötzlich bist du dann so da, so, okay, ist das jetzt alles passiert? Wie verarbeite ich das? So, ich, im Herzen bin ich immer noch da. Mhm. Und oft kann das ja auch vorkommen, dass dann die eigene Lebensrealität ganz anders ist. Mhm. Oder dass man Schwierigkeiten hat, sich wieder zu connecten mit den Leuten, weil man verändert sich ja auch mhm. sehr viel. Und das ist auch gut. Aber es ist halt auf jeden Fall schwierig. Und das war jetzt zum Beispiel bei mir in den Niederlanden danach, war es richtig schlimm. Mhm. Ich glaube, ich habe da auch wirklich ein Jahr gebraucht, mhm. bis ich dann so das wirklich so loslassen konnte, weil die meisten meiner Friends sind halt Vollzeitstudis gewesen und sie waren immer noch da und mhm. ich war nicht mehr da und mhm. ich habe dann irgendwie so FOMO gehabt und mhm. wäre auch wirklich gerne bei denen geblieben. Mhm. Aber ich habe natürlich auch schöne Sachen dann in Ungarn erlebt und das mhm. war ja so in Ordnung. Aber es hat Zeit gebraucht und hier ist wieder Stichpunkt Geduld. Mhm. Ich bin nicht so geduldig und jetzt ist das halt auch ganz ähnlich. Aber jetzt mache ich diese Erfahrung mit 25 und nicht mit 21 und ich mhm. merke auch, dass es anders ist und da auch natürlich so ein paar Prioritäten, also die sich verschoben haben. Mhm. Aber ich glaube, für mich ist einfach, ich fühle so sehr, dass ich, das hört sich so Klischee an, oh mein Gott, aber ich habe mich so mit Georgien verliebt und connected yeah. und alles. Ich will einfach wirklich gern nochmal zurück. Mhm. Und ich werde diese Zeit wirklich, wirklich sehr, sehr vermissen. Mhm. Dass ich da mit den Leuten an dem Ort war. Das kommt halt einfach nicht wieder. Und da muss man auch, glaube ich, lernen, so auch wirklich so, ein zweites Klischee, den Moment zu schätzen.
Ja. Ich wollte gerade sagen.
Anders geht's nicht.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich finde, ja, ich finde super schön, was du alles erzählt hast, wie du so einen kleinen Selbstfindungs-Journey hier im Weg beschrieben mhm. hast. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt, dass man den Moment wirklich nutzen muss. So cheesy, kiesig, ja. wie das auch klingt, ist es einfach so. Und ich denke, so ein Auslandssemester zeigt das nochmal ganz genau, dass man alles einfach mitnehmen muss, was man so ja. erlebt. Also das bedeutet gar nicht, dass man feiern gehen muss oder trinken gehen muss oder
überhaupt
sonst was,
nicht.
Sondern
nein,
einfach
nein.
richtig das Land mitnehmen sollte und die Kultur und auch einfach mal offen sein und vielleicht auch mal was Neues ausprobieren und ja. für sich selbst sagen so, hey, normalerweise bin ich ungeduldig. Wie wäre es denn mal, wenn ich geduldig bin? Ja. Oder ähnliches, weil neues Land, neues Glück, so in etwa, ne?
Ich meine auch man kann es ja auch so sehen, dass man diese Post-Erasmus-Depression hat, das ist ja eigentlich ein Zeichen davon, dass man das ja alles erleben durfte. Mhm. Also der Schmerz ist ja eigentlich auch nur ein Zeichen der Menschlichkeit und dass du das alles durchgemacht hast und so. Und es muss ja nicht was Negatives sein. Also mhm. es und ich finde, also das ist nur mein persönlicher so ein Ansatz, dass es geht ja nicht nur darum, schöne Dinge zu erleben. Es geht mhm. um zu erleben. Mhm. Und da gehört halt einfach alles andere auch dazu und überhaupt so von dieser Komfortzone rauszugehen. Und ich empfehle auch niemanden irgendwie keine Wohnung zu suchen, bevor sie irgendwo hinfahren. Das sage ich überhaupt nicht. Aber boy, I did learn. Also so, man macht wirklich diese Erfahrungen. Und die sind wichtig, weil du kommst halt nach Hause und das alles kannst du ja dann später in deinem eigenen Leben anwenden. Es ist jetzt nicht so, dass du das einmal machst und das ist zu Ende und bumm, mhm. sondern das wird dich dein ganzes Leben begleiten.
Richtig.
Und deswegen macht man das ja. Ich zumindest.
Ach Mensch, David, das hast du so schön gesagt. Ich glaube, ich lasse dich jetzt die letzten abschließenden Worte ich versuche mein Bestes.
Okay.
Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass wir so schön quatschen konnten. Ich habe sehr viel mitgenommen zum Thema Georgien selbst, auch so viel historischer Hintergrund. Ich weiß jetzt endlich, was Donauschwaben sind.
Ja, die sind aber nicht in Georgien. Da gibt es keine Donau. Ja.
Und ja, finde es einfach super, dass du da immer den Blick drauf hast, dass eben auch Hürden oder schwierige Momente Teil des Lebens sind und dass man auch die Trauer irgendwo genießen kann in einem gewissen Maß. Das finde ich sehr schön. Super, vielen lieben Dank. Und beim nächsten Mal tanzen gehen werde ich an dich denken.
Gut, danke, dass ich hier sein durfte.
Auf jeden Fall.
Dankeschön.